Wir sehen gerade, dass Gold extrem steigt und historisch gesehen waren derartige Anstiege bei Gold äußerst selten und wenn sie da waren, war es immer ein Vorbote für einen wirklich systemischen Umsturz. Wie wir das bei Gold sehen, ja, wenn das Vertrauen fällt, dass dann Gold mal eben innerhalb von einem Jahr richtig zulegen kann und das, glaube ich, wird eher die Zukunft sein, wie es auch bei Bitcoin aussieht. Also ich denke, dass sich da der Kursverlauf sehr ähnlich zu Gold verhält, aber wahrscheinlich sogar von der Performance stärker, weil die Eigenschaften, die Vertrauen schöpfen bei Bitcoin einfach nochmal stärker sind als bei Gold. Ich denke, das ist einfach so ein bisschen diesen Dynamiken geschuldet und da muss man auch ganz klar sagen, das ist der Grund, warum es Bitcoin gibt. Es ist das Vertrauensproblem in die zentralen Systeme, die wir bisher hatten und ja, der Übergang, der funktioniert immer besser, je weiter das Vertrauen fällt.
Bevor es jetzt in das Gespräch geht, noch eine Marketinginformation unseres Partners dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Und denke dran, bevor du eine finale Anlageentscheidung triffst und in einen ETF von Invesco investierst, solltest du dir vorab die Anlageinformationen und Verkaufsunterlagen genau durchlesen. Eine Welt, ein ETF, nur 0,15%. Wer langfristig investieren möchte, denkt oft über globale Streuung nach. Mit dem Invesco Welt ETF bekommst du Zugang zu über 4000 Unternehmen von etablierten Industrien bis hin zu dynamischen Schwellenländern. Und das zu einem der niedrigsten Preise am Markt ab nur 0,15% Gebühren pro Jahr. Industrie oder Schwellenländer, am besten beides mit dem Invesco Welt ETF. Entdecke mehr dazu auf www.invesco.de und bitte denke an das Kapitalanlagerisiko. Weitere Informationen und den Link, den ich dir eben genannt habe, findest du auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt aber direkt in unser heutiges Gespräch. Viel Spaß.
Ja, hallo Roman, schön, dass du es wieder auf unseren Kanal geschafft hast. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ist ja jetzt schon, wie ich geschaut habe, 7 Monate her. Die Duplizität der Ereignisse, auch damals hatten wir ein All-Time-High bei Bitcoin zu verzeichnen. Seitdem hat sich viel getan, aber auch nicht so viel. Wir sind jetzt etwa wieder so bei dem Stand oder beziehungsweise auch etwas höher. Wir haben ja ein neues All-Time-High. Wie bewertest du so die Entwicklung des letzten halben Jahres vielleicht?
Ja, also insgesamt würde ich sagen, dass die Entwicklungen äußerst positiv sind auf regulatorischer Seite, aber auch das Marktumfeld sich sehr positiv entwickelt hat. Was das bedeutet, werden wir gleich, denke ich, im Zuge des Interviews noch herausstellen oder herausarbeiten. Mhm. Allgemein haben, glaube ich, trotzdem aber viele mit mehr Kurssprüngen oder mehr Kursentwicklungen bei Bitcoin gerechnet. Ich denke, dass wir auch noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Wir sehen gerade, dass Gold extrem steigt. Und historisch gesehen waren derartige Anstiege bei Gold äußerst selten. Und wenn sie da waren, war es immer ein Vorbote für einen wirklich systemischen Umsturz, historisch gesehen. Und das bedeutet halt quasi sogar ein Auswechseln der ganzen monetären Struktur. Und das ist vor allem damit zu begründen, dass das Vertrauen in die bisherigen zentralen Institutionen, in das zentrale Geld, ich sag mal, wirklich nachhaltig zerstört ist oder kaputt geht. Und hier kann Bitcoin langfristig auch als der große Gewinner daraus hervorgehen, auch wenn Gold gerade nach wie vor noch das priorisierte Mittel als, Schutzbastion ist.
Gerade jetzt, was das Vertrauen in das Währungssystem angeht, sehen wir ja vor allen Dingen große Entwicklungen in den USA. Wir haben ja jetzt den Governmental Shutdown und wir haben eine schwierige Entwicklung auf jeden Fall auf politischer Ebene in Frankreich. Machst du weitere Brandherde aus oder was sind für dich die Treiber, die jetzt so das Währungssystem erodieren lassen, deiner Meinung nach?
Ja, also wir haben ja in dem Fiat-Geldsystem viele Fiat-Geldsysteme, die gerade miteinander konkurrieren, die alle ihre Schwierigkeiten haben, teilweise sich auch unterscheiden. Also Frankreich, Deutschland, das ist ja alles die Eurozone. In den USA ist es der Dollar. Und ich würde auch sagen, der Dollar steht vor seiner größten Herausforderung. Das liegt einfach daran, dass sowohl die Länder als auch die Menschen dem Dollar nicht mehr wirklich vertrauen. Und Trump es auch nicht schafft, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Also er hat das mit mehreren Mitteln versucht, aber es sieht sogar zum Teil so aus, als wenn das Vertrauen weiter unterwandert durch seine Handlungen. Viele fürchten eine zunehmend zurückgehende Unabhängigkeit der Federal Reserve, der US-amerikanischen Notenbank. Und das liegt daran, dass zum einen Trump wegen der extrem starken Staatsverschuldung und den hohen Zinsen, die er zu zahlen hat, möchte, dass Jerome Powell mit den Zinsen runtergeht. Jerome Powell ist der derzeitige Chef der Zentralbank. Und er möchte niedrige Zinsen, damit er die jetzt auslaufenden Staatsanleihen und zukünftig auslaufenden Staatsanleihen mit, ich sag mal, günstigeren verzinsten Staatsanleihen ablösen kann. Und das große Problem ist jetzt an der Stelle aber, dass Jerome Powell nicht so richtig mitzieht. Und wir haben jetzt zwar Zinssenkungen gesehen, eine, und es ist auch ziemlich sicher, dass die nächste jetzt auch kommt. Ja, aber das geht Trump eigentlich trotzdem nicht schnell genug. Und Jerome Powell wird nächstes Jahr März, Mai, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, aber wird nächstes Jahr diesen Posten eh freigeben, also ist er eh raus. Und es ist ziemlich sicher, dass Trump dort weitere eigene Personen installiert. Er hat bereits auch schon einen installiert und die Leute fürchten jetzt, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank rückläufig ist, was am Ende eben bedeutet, dass der Dollar dadurch nicht unbedingt mehr Vertrauen bekommt. Also wir sehen eben auch solche Ereignisse, die da für den Dollar erstmal schädlich sind, aus der Not heraus, weil Trump eben nicht weiß, wie er sonst den Staat ein bisschen von der Verschuldung oder gerade von diesen Extremkosten der Zinszahlungen wegbringen kann.
Ja. Bist du von Donald Trump eigentlich enttäuscht? Er ist ja sozusagen als Kryptopräsident oder als selbst ausgerufener Kryptopräsident angetreten. Auf die Staatsreserve warten wir ja noch. Gleichzeitig setzt er sich halt für noch höhere Verschuldung ein, für ein weiteres Aufweichen der Währung, für dann inflationsfördernde Maßnahmen, wenn du so willst. Wie siehst du das? Bist du enttäuscht von Donald Trump?
Also erstmal habe ich an Politiker grundlegend gar keine Erwartungen. Wir sehen das ja auch in den meisten Fällen, liefern die Politiker eh nicht, was bestellt wurde. Und da muss man aber schon zusagen, finde ich, hat Donald Trump eigentlich einen guten Job gemacht. Also zum einen, die strategische Bitcoin-Reserve ist da, auch wenn es da gerade keine großen Entwicklungen gibt, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber was vor allem spannend ist, sind der Genius Act, eben statt einer Zentralbank geführten digitalen Währung lieber Stablecoins zu bringen. Und das erinnert sehr an die Free Banking Era in den USA, also eine Zeit, wo Banken selber Dollar emittiert haben und decken mussten und auch wo es mal einen Bankrun geben konnte. Also das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich, nur in die digitale Welt übersetzt, das Konzept. Das ist eigentlich aus Bitcoiner Sicht sogar zu begrüßen. Und ansonsten muss man sagen, die ganze Regulierung rund um den Krypto, vor allem aber auch Bitcoin-Sektor, ist äußerst positiv zu werden. Also da ist sehr viel Freiheit geschaffen worden, sehr viel, wo, ich sag mal, vorher Diskriminierung innerhalb des Bankwesens stattgefunden hat. Ein Unternehmen macht irgendwas mit Bitcoin, erstmal Bankkonten kündigen oder den Weg erschweren, ja. Ja, das, tatsächlich war das sogar vorgegeben von der Operation Chokepoint 2.0, die Joe Biden oder die Biden-Administration ins Leben gerufen hat. Und das hat er alles abgeschafft. Er hat sogar so weit gegangen, dass wenn Banken diese Diskriminierungsmaßnahmen weiter anführen, das sogar zu Strafen führen kann. Ja, also das muss man schon sagen, so unterm Strich, den regulatorischen Bereich hat er sehr, sehr gut umgesetzt in meinen Augen, wenn auch vielleicht nicht perfekt, aber man stellt sich halt vor, es wäre jetzt vielleicht Kamala Harris an der Macht gewesen, dann kann ich mir vorstellen, die Operation Chokepoint 2.0 wäre einfach ja auf ihrem Kurs geblieben und das wäre dem Sektor sehr schwierig gemacht worden. Also das ist schon eher positiv zu werten. Und ich denke, viele andere Dinge wie die strategische Bitcoin-Reserve, wo die Leute vielleicht auch mehr erwartet haben, sind natürlich auch Dinge, wo die vielleicht die Akzeptanz innerhalb der eigenen Reihen, der Republikaner, aber vor allem ja auch der Opposition nicht gerade stark sein dürfte. Zum einen, weil das teilweise eher Goldbugs sind, die dort sitzen und natürlich dann auch, weil die Opposition ihm dieses Feld vielleicht nicht zugestehen möchte. Und da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Das ist für uns aber auch gar nicht so relevant. Es war ja eher auch eine logische Konsequenz, dass Staaten irgendwann vielleicht Bitcoin als Absicherung brauchen und auch wollen. Und meiner Meinung nach ist es auch der einzige Weg, wie die Amerikaner dem Dollar langfristig wieder Vertrauen geben können. Nur, ja, unterm Strich, denke ich, sind die meisten Dinge, die Trump gemacht hat, schon eher freiheitlich und positiv zu werten für die ganze Industrie rund um Bitcoin.
Ein Goldbug ist auch Peter Schiff, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, der zuletzt gesagt hat, ja, Bitcoin bewegt sich zwar auf Allzeithochniveau oder auf dem Allzeithoch, er apostrophiert das aber eher so als Bärenmarkt-Rally und sagt, da ist noch Platz, weil in Gold gerechnet sind ja noch 15% nach oben. Wie siehst du das? Kannst du seiner Kritik folgen?
Ja, also ich habe das sogar ziemlich ähnlich auch in eigene Worte schon vor einigen Wochen gefasst, dass die jetzige Phase, und das war auch das, was ich gerade sagte, manchen Bitcoinern geht es gerade eher noch zu seicht her, ja, also auch wenn wir gerade ein neues Allzeithoch haben. Man muss eben auch klar machen, dass das Allzeithoch von jetzt über $125.000 was sie jetzt gerade gebrochen haben, auch nur ganz knapp das neue Allzeithoch in Euro gemessen gebrochen hat. Und dass eben der Dollar auch zum Euro extrem abgewertet ist, wodurch die ganzen Allzeithochs vorher noch gar nicht Euro-Allzeithochs waren. Was auch zumindest für die Menschen hier in Europa ein bisschen Enttäuschung bedeutet hat, weil sie gesagt haben, naja, ja, so ganz stark hat er sich ja nicht entwickelt. Ja, also ist ja sogar noch unterm letzten Allzeithoch. Und das ist das, was ich auch wahrnehme. Ich glaube allgemein, vielleicht für alle, die noch nicht so lange bei dem Thema Bitcoin dabei sind, Bitcoin hat sich in den letzten 16 Jahren sehr zyklisch bewegt. Und es gibt innerhalb des Bitcoin-Netzwerks eine Regelung, die dafür sorgt, dass die Inflation der Geldeinheit Bitcoin zunehmend abnehmend ist. Und dass alle 4 Jahre eben die Menge an neuen Coins halbiert wird, was dazu führt, dass auch irgendwann diese maximale Menge von knapp 21 Millionen erreicht ist. Und für alle, die vielleicht auch sich Sorgen machen, dass noch viele Bitcoin kommen könnten. Das sind gar nicht so viele. Über die nächsten 100 Jahre sind es knapp über 1 Million Bitcoin, die noch fehlen von maximal 21 Millionen. Also die meisten sind im Umlauf. Aber, und das ist das Spannende, man hat eben zyklisch gesehen, es ist dieser Prozess eingesetzt, das sogenannte Halving. Ab jetzt dürfen sich die Miner nur noch halb so viele neue Coins, weil finden sie nur noch halb so viele neue Coins, ja. Und ein halbes Jahr später hatte man den Hype und danach kam der Bärenmarkt. 1-2 Jahre, richtig tiefe Kurse, 70% minus vom Allzeithoch. Und das war wirklich zu beobachten, alle 4 Jahre ist das genauso auch passiert. Und ich finde, und das ist das, was wir im Moment sehen, zum einen hat sich dieser Zyklus verschoben. Das könnte an den Umweltereignissen liegen, Ukraine-Konflikt, USA, Dollar-Vertrauensproblematik und so weiter. Aber ich glaube auch, dass wir so harte Bärenmärkte bei Bitcoin nicht mehr sehen. Das war eine Erscheinung, wo das Asset noch sehr jung war und wo Bitcoin auch noch nicht, ich sag mal, bei der klassischen Wall Street angekommen war. Ich glaube, was jetzt passiert ist, dass die Bärenmärkte, die wir beobachten, eher diese Seitwärtsphasen sind, die wir jetzt gerade auch relativ sehen. Und es trotzdem zwischendurch so Stoßphasen gibt, wie wir das bei Gold sehen, ja, wenn das Vertrauen fällt, dass dann Gold mal eben innerhalb von 1 Jahr richtig zulegen kann. Und das, glaube ich, wird eher die Zukunft sein, wie es auch bei Bitcoin aussieht. Also ich denke, dass sich da der Kursverlauf sehr ähnlich zu Gold verhält, aber wahrscheinlich sogar von der Performance stärker, weil die Eigenschaften, die Vertrauen schöpfen, bei Bitcoin einfach nochmal stärker sind als bei Gold. Und von daher glaube ich, wir könnten diese harten Bärenmarktphasen überstanden haben und kommen in neue Zyklen rein, bei denen es schon Hype-Phasen gibt, bei dem aber der Bärenmarkt nicht mehr so hart trifft und auch nicht so lange anhält und Bärenmärkte eher seichte Stimmungen bedeuten und Seitwärtsphasen bedeuten.
Wäre auf jeden Fall sehr zu begrüßen, vor allen Dingen dann ja auch in der Akzeptanz von Bitcoin oder einer breiteren Akzeptanz von Bitcoin, wenn man jetzt sagt, okay, die Volatilität nimmt ab, diese Bärenmärkte und diese großen Ausschläge nehmen ab, dann nehme
ich an. Genau, ja. Und ich denke, das geht dann Hand in Hand. Ja, also dadurch, dass Bitcoin mehr als sicherer Hafen wahrgenommen wird, nimmt natürlich dadurch dann auch die Volatilität ab, weil die Leute nicht mehr panisch verkaufen, weil der Kurs mal einen Rücksetzer macht, sondern eher sagen, ja gut, das ist ein guter Anreiz, zurück in den sicheren Hafen oder noch mehr in den sicheren Hafen zu verschieben.
Weil ja viele auch immer sagen, boah ja, ich brauche auf jeden Fall diese großen Ausschläge dann nach unten, weil dann kann ich nämlich günstig dann wieder einkaufen. Und ja auch, ich weiß jetzt nicht, ein Krypto-Analyst dann gesagt hat, boah ja, es wäre ja eigentlich gut, wenn wir jetzt nochmal das Band nach unten wirklich nachhaltig durchstoßen, damit dann jetzt so im Oktober, wie es dann so schön heißt, damit es dann mal richtig dann nach oben geht. Aber das siehst du jetzt nicht, oder?
Also das kann natürlich sein, aber ich sag mal, die Bärenmärkte damals hießen wirklich 70% Korrektur. Und das sehe ich halt auf gar keinen Fall. Was wir aber eben beobachten können, das hast du gerade gut beschrieben, wir haben ja mittlerweile auch die Wall Street mit dabei. Zum einen natürlich durch die Bitcoin Spot ETFs, aber auch selbstverständlich vorher schon durch die ganze Situation mit MicroStrategy, also ehemals MicroStrategy, heute Strategy, Metaplanet und so weiter. Und was interessant bei diesen Treasury Companies ist, ist, deren Anreiz, Bitcoin zu kaufen, ist immer dann da, wenn der Kurs hochgeht, weil die Aktie überbewertet ist und sie können neue Aktienanteile emittieren, um davon dann Bitcoin zu kaufen, weil sie schaffen es dann, pro Aktie mehr Bitcoin zu haben. Das heißt, für dich als Aktionär verwässert sich zwar ein bisschen dein Anteil am gesamten Unternehmen, aber das ist bei diesen Unternehmen gar nicht mehr so relevant. Viel wichtiger ist für dich, wie viel Bitcoin repräsentiert mein Anteil? Und auch wenn dein Anteil zum Unternehmen verwässert wird, wird der Anteil, wie viel Bitcoin dein Stack, sag ich mal, beinhaltet, vergrößert. Und darum geht's. Und das geht immer dann, wenn die Aktie überbewertet ist zum Bitcoin-Bestand. Und das ist eher schwieriger, wenn der Aktienkurs runtergeht. Was man aber tun kann, wenn der Aktienkurs runtergeht, man kann seine Bitcoin als Sicherheit hinterlegen. Und auch das sehen wir gerade regulatorisch in den USA auf dem Vormarsch, dass Bitcoin als Sicherheit akzeptiert werden. Zum Beispiel auch für Immobilienkredite und so weiter. Und zumindest deine Bonität zu verbessern. Das heißt, bei fallenden Kursen ist der Anreiz natürlich extrem groß, wenn der Kurs schon gefallen ist, die Bitcoin dann als Sicherheit zu hinterlegen, weil die Liquidierungsgefahr zeitgleich ja mit abnimmt, weil von dem schon gefallenen Kurs nicht mehr so viel Abwärtspotenzial da ist. Das heißt, in dem Moment wird wieder Kapital frei, weitere Bitcoin zu kaufen. Und das heißt, ich glaube einfach durch diese Mechanismen, die es mittlerweile gibt, werden die Kurven auch schon flacher, weil jetzt die Dynamik in beide Richtungen ist, hey, Kurs steigt, ich kann Bitcoin kaufen, Kurs fällt, ich kann Bitcoin kaufen. Und das ist eigentlich, eher für oder zeichnet dann eher eine geringere Volatilität auf lange Sicht ab, vor allem aber trotzdem mit nach oben ordentlich Luft, weil du in beide Richtungen diese Kaufoptionen bekommst.
Es tun sich immer so viele Fragen auf. Jetzt müssen wir einmal zu einer zurückkommen und da hast du eine ganz schöne Formulierung gewählt und zwar Bitcoin ist Gold auf Steroiden. Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht kannst du nochmal dieses Bild für unsere Zuschauerschaft erläutern.
Ja, also erstmal glaube ich, hat Gold einen riesen Vorteil und das ist, dass Gold schon ein riesen Track Record hat, also der jetzt wirklich 5000 Jahre Menschheitsgeschichte hinter sich hat, wo die Menschen in Krisenphasen immer wieder auf Gold zurückgegriffen haben. Mhm. Das Problem ist, dass die digitale Welt eigentlich alles verändert hat, weil wir können jetzt die physische Einheit Gold nicht mehr auf ihre Menge überprüfen und wir handeln auch nicht die physische Einheit Gold, selbst wenn wir das Gold nach Hause schicken lassen. Das, was wir handeln, sind digitale Informationen im Internet und die werden halt eingetragen von einer zentralen Partei. Und solange wir den ganzen Institutionen, die das tun, noch vertrauen, ist das auch alles gut. Aber es zeigt sich gerade in den letzten 10, 20 Jahren, dass dort immer wieder erheblichste Vertrauensprobleme aufkommen. Beispielsweise JP Morgan hatte mehrere Anklagen, weil deren Produkte teils nicht gedeckt waren. Da ging es vor allem um Silber. Ja? Dass dann wirklich eben Silber digital verkauft wird an den Märkten, an der Börse. Und JP Morgan das Silber gar nicht in physischer Form besitzt. Ja, und das sind natürlich eigentlich katastrophale Zustände, wo man sich auch klar macht, wenn Preise sich immer durch Angebot und Nachfrage ergeben, wir aber das Angebot gar nicht kennen, kennen wir eigentlich auch den echten Preis von Gold gar nicht. Ja. Und das heißt, das, was wir da vertrauen oder wo wir Vertrauen reinstecken, ist eigentlich nicht in Gold, sondern in die Institutionen, dass sie nicht Papiergold erzeugen in unlimitierter Form. Ja, und da unterscheidet sich Bitcoin massivst von Gold, weil es schon in Reinform digital erzeugt wird. Also es gibt keine Bindung zwischen der physischen und digitalen Welt, was die Lagerung des Gutes betrifft. Wo es aber eine Bindung gibt und die keine Vertrauenspartei brauche, ist, du konntest auch die Bitcoin nur durch physische Leistung erzeugen, also durch den Mining-Prozess. Und das heißt, es gibt einen Arbeitsnachweis. Ja, es war schwer, die Bitcoin zu finden, aber die sind jetzt in überprüfbarer Form sofort da und es muss keine künstliche Bindung hergestellt werden. Da ist einfach Bitcoin Gold überlegen und sorgt auch dafür, dass dank seiner digitalen natürlichen Form Bitcoin leicht transportierbar ist, leicht teilbar ist. Also ganz viele Vorteile, die Gold eben nicht hat, hat Bitcoin inne und deswegen halte ich Bitcoin zumindest von seinen Eigenschaften her für das deutlich bessere Gold und auch in seinen Fähigkeiten als Wertspeicher zu funktionieren für die Menschen als deutlich besser. Und das zeigt sich, denke ich, auch über die Performance von Bitcoin, auch wenn das jetzt in jüngster Zeit zu Gold ein bisschen nachgelassen hat. Aber insgesamt hat Bitcoin die letzten Jahre Gold ja massivst outperformt. Und das wird, denke ich, auch langfristig so weitergehen.
Hat ja auch unter Nachhaltigkeitsaspekten ist ja dann Bitcoin gegenüber Gold ja dann auf jeden Fall interessanter, wer da dran Interesse hat. Ja. Was mich direkt zu der nächsten Frage führt, nicht die Nachhaltigkeit, sondern die Überprüfbarkeit, weil jetzt in jüngerer Vergangenheit, da natürlich wir jetzt auf Rekordniveau sind beim Bitcoin, die Nachfrage steigt und viele Anleger erstmal ihr erstes Investment über ein ETP machen, über ein Spot-ETF, also jetzt nicht in Deutschland, aber dann in den USA. Und dort immer mal wieder Stimmen laut werden, ja, ist das ein Scam, ist das Betrug, kann das manipuliert werden? Wie siehst du das?
Also theoretisch kann jedes zentrale System manipuliert werden, selbstverständlich. Und theoretisch könnten sie auch Bitcoin-Spot-ETF-Anteile ausgeben, ohne dass die wirklich mit Bitcoin gedeckt sind. Das wäre dann genau das, wie es bei Gold passiert. Der Unterschied ist aber jetzt folgender, und das muss man sich halt jetzt ein bisschen vom Hergang mal vorstellen. Also wenn BlackRock als Beispiel sein Gold-ETF ausgibt und das Gold nicht physisch vorliegen hat, dann können wir es nicht überprüfen. Ja? Ein Livestream aus dem Golddepot kann manipuliert sein. Ja, wir können nicht prüfen, ob das Gold dort liegt. Und wir müssen immer irgendeiner Partei vertrauen, die sagt, ja, wir waren da, ja, wir haben hier unseren Stempel drauf gemacht, wir sind ein Gutachter, wir sind ein Treuhänder und wir stehen mit unserem guten Namen da, es liegt da wirklich. Aber überprüfen können wir es nicht. Und auch das kann gelogen sein. Wenn das bei Bitcoin der Fall wäre, dann könnte das auffallen. Und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt Analysefirmen wie zum Beispiel Arkham Intelligence. Deren Aufgabe ist es, Adressen von zum Beispiel großen Unternehmen, von Vermögensverwaltern wie BlackRock ausfindig zu machen und die in den Bezug zu bringen zu den Anteilen an ETF, Spot-ETFs, die sie ausgeben. Und das heißt, man kann relativ gut den Bestand, den BlackRock in Bitcoin hält, überprüfen und abgleichen mit den Spot-ETF-Anteilen. Und wenn dort eine Diskrepanz auftaucht, dann kann das zu einem extremen Vertrauensproblem für BlackRock werden und dann sind sie in der Klärnot. Dieses Vertrauensproblem ist bei Gold quasi, das kommt gar nicht auf, ja, weil wir gar nicht erst in den Genuss kommen, deren Goldlager selber besuchen zu können und reinschauen zu können. Das ist aber so gesehen bei Bitcoin möglich. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, was würde denn passieren, wenn BlackRock dabei erwischt werden würde, wirklich überprüfbar, dass sie sagen, hey, hier sind Spot-ETF-Anteile, aber wir haben die Bitcoin gar nicht. Dann könnte es passieren, dass die Frage aufkommt, macht ihr das nicht nur bei Bitcoin so? Ich meine, bei den anderen Sachen können wir es nicht überprüfen, aber wenn es bei Bitcoin schon tut, wie läuft denn das dann bei den Dingen ab, die wir nicht prüfen können? So, und das könnte ein Vertrauensproblem nach sich ziehen, was nicht nur BlackRock betrifft, sondern den gesamten ETF-Markt. Und da gehe ich eher mal davon aus, dass sie dieses Risiko bei Bitcoin eher vermeiden wollen werden, weil das sehr, sehr gefährlich ist, dass es auffällt. Also die Chancen stehen sogar sehr hoch, dass es auffällt. Und das macht die Gefahr vor Paper-Bitcoin eher gering. Ja. Wir haben sowas wie Paper-Bitcoin immer mal gesehen, gerade in der frühen Phase des Kryptomarktes, sage ich mal, wo Unternehmen wie Börsen damals, da habe ich mich als Nutzer angemeldet, habe Bitcoin gekauft, habe es dort liegen gelassen und irgendwann gab es da mal wen, der gesagt hat, es wirkt so, als hätte die Börse die Bitcoin gar nicht. Ja? Zahlt mal lieber eure Bitcoin aus. Und dann gab es so einen klassischen Bankrun, wie in der freien Banken-Ära. Und was ist passiert? Die Börse konnte die Bitcoin gar nicht auszahlen, weil sie die nicht hatten. Ja? Und das waren de facto ja Paper-Bitcoin, die sie dort verkauft haben. Und das hat natürlich auch ein Stück weit den Kurs gedrückt, wenn Leute etwas kaufen, was eigentlich gar nicht wirklich gedeckt ist. Aber das hat sich eben historisch immer wieder früher oder später aufgeklärt, eben genau über diesen Prozess, weil Leute Adressen überprüfen und feststellen, da stimmt was nicht. Und das führt dann dazu, dass sowas passieren kann, sich aber relativ schnell wieder aufklärt und dann der Schaden auch über den Markt bereinigt. Während das in der klassischen Welt quasi ein Prozess ist, der seitdem wir Wertpapiere handeln, eigentlich dieser Problematik unterliegt. Das wird nicht oder ist nicht überprüfbar und dieser Prozess wird eigentlich immer schlimmer und mittlerweile gehen selbst die überzeugtesten Goldbugs davon aus, dass die Menge an Goldzertifikaten, die wir handeln, an Papergold 150 mal höher ist als physisches Gold. Mhm. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, Gold müsste 150 mal teurer sein. Das muss man sich halt mal vor Augen führen. Ja? Und dementsprechend denke ich, da hat Bitcoin die Nase vorn und da braucht man auch nicht so eine Riesenangst vor Paper-Bitcoin haben. Ja, das kann aufkommen, aber in der Regel hält das nicht lange aufrecht und der Schaden, der Image-Schaden für die Partei, die hier betrogen hat, ist phänomenal groß.
Ja, ich fand die Diskussion relativ interessant oder merkwürdig darum, weil ich mir halt schon dachte, okay, ja, ich kann es aber doch nachprüfen. Also ich kann ja die Bitcoin-Bestände, wer kauft da, wer sitzt auf welchen Beständen, ich kann es ja doch ganz gut nachempfinden oder nachprüfen im Gegensatz jetzt zu Gold. Deswegen konnte ich diese ganze Diskussion halt gar nicht verstehen. Und,
vielleicht auch dazu, also ich glaube, dass diese Diskussion vor allem von Leuten halt auch aufkommt, die noch nicht so tief in der Materie stecken und häufig auch von Leuten kommt, die aus dem anderen Lager kommen. Also den Goldbugs ist ja dieses Problem durchaus bewusst und ich glaube, sie möchten Bitcoin einfach nicht die Fähigkeit zusprechen, dieses Problem zu lösen, weil dann müssten sie sich selber vielleicht auch eingestehen, dass Gold, dass die Tage von Gold als Wertspeicher zwar jetzt gerade super sind, aber auch gezählt sind und dass das sich möglicherweise hin zu Bitcoin verschiebt, weil dort die Eigenschaften für diese Überprüfbarkeit einfach gegeben sind und ich glaube, dass das für den einen oder anderen einfach auch schwierig zu akzeptieren ist, wodurch sie versuchen, diese Themen hochzuhalten, ja.
Was mich jetzt noch daran interessiert ist, viele Fondsgesellschaften begeben jetzt natürlich, wie gesagt, dann Bitcoin-ETFs, ETPs, ETCs, you name it, müssen jetzt natürlich selber für die Underlyings sorgen und dann Bitcoin vorhalten. Ich glaube, bei BlackRock sind es 700.000 BTC, wenn mich nicht alles täuscht. Coinbase 9.300, Fidelity ist ein großer Player. Selbst die Bitcoin Group SE in Deutschland, die jetzt keine Produkte begibt. Aber wie siehst du das im Lichte auch der Bitcoin-Philosophie, ein dezentrales Netzwerk zu haben, wenn jetzt sehr, sehr große Player oder sehr große Player und sehr wenige davon sehr viel besitzen?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ist eine der Kerneigenschaften von Bitcoin ist, dass jemand Bitcoin kauft, ja, und auch hält. Wenn das ein Problem wäre, dann wäre uns das natürlich schon vorher klar gewesen. Also für Bitcoiner war immer klar, dass die großen Institutionen kommen werden und dass es eigentlich keinen Weg drumherum gibt. Und dass der Anreiz an Bitcoin irgendwann so groß sein wird, dass auch jeder Staat Bitcoin kaufen wird. Und von daher, das war auch das, was ich eingangs meinte, die strategische Bitcoin-Reserve aus den USA ist für mich gar nicht so wichtig. Es ist eher die Bestätigung von dem, dass das eintritt, was wir schon vor Jahren prognostiziert haben. Und das war damals kein Problem in unserer prognostizierten Sicht, dass das passiert. Noch ist es heute ein Problem. Also zum einen muss man sagen, im staatlichen Bestand liegen gerade irgendwas zwischen 10% und 15% der Bitcoin, also im theoretisch staatlichen Bestand über die ETFs und so weiter. Und fast 70% der Bitcoin liegen nach wie vor bei Individuen. Also bei den Leuten, die früher Bitcoin gekauft haben und sie gehalten haben. Ein relativ großer Anteil gilt auch als verloren. Aber man muss sich eben bewusst machen, dass der mit Abstand größte Anteil bei Individuen liegt und dass die, ich sag mal, Wall Street nicht die meisten Bitcoin besitzt, sondern die teuersten. Und mit steigendem Preis auch die Rate, in der die Wall Street Bitcoin aufsaugt, sich verlangsamt. Ist ja klar, weil ab einem gewissen Punkt, wenn Bitcoin 10-mal, vielleicht irgendwann 100-mal so teuer ist, natürlich auch das Kapital fehlt, um wirklich große Mengen der Coins aufzusaugen. Das wird mehr werden, keine Frage, aber ich sehe da keine Gefahr, weil wir reden ja auch nicht nur von den USA, vielleicht jetzt im Moment, weil sie eine der stärksten Länder sind mit absolut positiver Regulierung, aber es wird ja in allen Ländern stattfinden, das wird auch in China stattfinden und so wird sich natürlich auch nicht nur ein Land herausstellen, was viele Bitcoin hat oder Unternehmen hat, die auf Bitcoin sitzen, Metaplanet ist ein japanisches Unternehmen zum Beispiel, sondern in vielen Ländern. Und dazu muss man auch nochmal ergänzend sagen, dass auch die Anzahl an Coins, die ich besitze innerhalb des Netzwerks, mir keine wirkliche Macht oder so über das Netzwerk geben. Das ist ja eher die Dynamik zwischen denen, die die Coins halten, zwischen denen, die Transaktionen machen, was nochmal ein ganz anderer Aspekt ist und natürlich auch zwischen den Minern. Und das heißt, am Ende ist das auch nicht so, dass jetzt BlackRock irgendwann entscheidet, was ist der richtige Bitcoin und was nicht. Selbst wenn es mal zu einer Art Netzwerkspaltung kommen würde, würden trotzdem beide Realitäten weiter überleben. Ja, und wenn BlackRock sich dort auf die falsche Seite stellt, kann das auch zu hier wieder einem extremen Vertrauensproblem für ihr eigenes Produkt führen. Ja, und ich als Nutzer bin dann ja in der freien Entscheidung, welchen der beiden Coins ich halte oder abstoße. Also meiner Meinung nach steht es überhaupt nicht im Widerspruch mit der Bitcoin-Philosophie, insbesondere weil für mich als die Person, die vielleicht, sagen wir, ich lebe irgendwo in Afrika, in irgendeinem afrikanischen Land, ich habe ein extremes Vertrauensproblem zur Regierung, zum Bankenwesen, ich brauche dort Bitcoin, um meinen Alltag zu bestreiten. Und es gibt dort richtig, also teilweise richtige Schattenwirtschaften, die aber mittlerweile richtige Dorfgemeinschaften geworden sind, die wirklich nur mit Bitcoin handeln und alles Alltägliche bezahlen. Für diese Leute ändert sich ja gar nichts. Ja, also da bleibt Bitcoin mit seinen Eigenschaften vorhanden. Und das ist vollkommen unabhängig davon, dass BlackRock oder Strategy oder wer sonst auf großen Mengen Bitcoin sitzt. Aber es hat eine andere, sehr positive Dynamik tatsächlich und die möchte ich auch nicht außer Acht lassen. Und die positive Dynamik ist, dass jetzt vor allem zum Zeitpunkt, wo Trump gewählt wurde, wirklich knapp nur 10% des globalen Bitcoin-Bestandes im staatlichen Rahmen lagen oder bei Unternehmen lagen in den USA. Und was haben diese 10% gemacht? Die haben dafür gesorgt, dass sie einen Krypto-Präsidenten bekommen, die haben gespendet, die haben ihre Lobby spielen lassen, die haben viel Lobby mittlerweile. Was haben die gemacht? Die haben dafür gesorgt, dass es sehr, sehr positive Regulierungen gibt für den ganzen Sektor, dass es Freiheit gibt, dass es Lockerungen gibt, die vorher durch Biden gestrafft wurden und haben eigentlich dafür gesorgt, dass Tür und Tor für Bitcoin geöffnet ist. Und das, weil wir ihnen 10% Bestand zugesprochen haben. Ja, und das halte ich, also man muss sich klar machen, so Unternehmen wie Strategy, die haben für Legal und Finance 200 Mitarbeiter. Ja, hochbezahlte Anwälte, Leute, die wirklich dafür kämpfen. Und die sorgen dafür, also die kämpfen für uns politische Kämpfe, Grabenkämpfe für das Netzwerk, die wir als normale, ich sag mal, Masse gegen den Staat gar nicht führen könnten. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist ein positiver Nebeneffekt von diesen einzelnen Playern, die jetzt mit dabei sind, weil sie ein Interesse haben, dass Bitcoin am Ende sich positiv entwickeln kann, dass die Branche sich positiv entwickeln kann. Und von daher sehe ich hier eher Vorteile als Nachteile, dass der zentral viel Bitcoin auch teils aufgesaugt wird. Mhm. Und noch ganz kurz ergänzend, ganz genau rechtlich betrachtet ist ja auch so, die Spot-ETFs gehören nicht BlackRock. Die gehören den Nutzern, die bei BlackRock Spot-ETF-Anteile kaufen. Und die Bitcoin, die hinterlegt sind, sind rechtlich gesehen die Bitcoin der Nutzer. Bei Strategy ist es vorsichtig gesagt ähnlich. Nicht Michael Saylor besitzt 100% an Strategy, der besitzt gerade mal 10% der Aktien. Der hat zwar mehr Stimmrecht, aber 90% der Aktien gehören den Leuten. Klar, wenn das System will, könnten sie diesen Bereich enteignen, so gesehen, aber das wäre dann auch eine große Hürde, weil das de facto auch für alles andere passieren könnte. Also ich sehe die Gefahr in diese Richtung, gerade in den USA, äußerst gering und glaube, dass da Bitcoin eher positiv, positive Effekte durch erfährt, dass da die Wall Street jetzt dabei ist.
Ein weiterer Player ist ja jetzt auf den Plan getreten mit Vanguard, ne, die ja jetzt sich auch mit Produkten dann in dem Markt tummeln wollen. Meinst du, da hat jetzt jemand seinen Orange-Pill-Moment gehabt aus Überzeugung oder glaubst du eher Zähne knirschen, sagt man dort, man muss ja auch ein Bitcoin ist einfach dieses schwarze Loch, was halt den Kapitalismus oder beziehungsweise was so viel Kapital ansaugt.
Also ich glaube einfach, dass Vanguard nicht anders konnte. Man muss da auch nochmal unterscheiden. Also Vanguard wird zumindest nach jetzigem Stand keinen eigenen Spot-ETF anbieten, aber sie werden die ETFs von BlackRock und den anderen anbieten. Das Interessante ist, dass Vanguard sich bisher dagegen gestellt hatte, was auch interessant war, weil Vanguard als zweitgrößter Vermögensverwalter ja auch ganz offensichtlich sehen muss, dass der Bitcoin-Spot-ETF der erfolgreichste ETF aller Zeiten ist und gerade alle Rekorde schlägt. Er gehört jetzt schon bei zu den 20 größten ETFs aller Zeiten und das nach nicht mal, nach gut 2 Jahren. Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie viel Kapital dieser ETF aufgesaugt hat und ist jetzt schon der erfolgreichste ETF von BlackRock oder zweiterfolgreichste, also auf jeden Fall Wahnsinn. Ja, und wie lange kannst du dich als zweitgrößter Vermögensverwalter gegen den Wunsch deiner Kunden stellen, so ein Produkt nicht anzubieten? Die Kunden werden irgendwann sagen, es tut uns leid, dann werden wir jetzt wechseln. Wir sind, weiß ich, 20 Jahre mit unserem Family Office hier bei euch, aber wir wollen in das Produkt rein. Wenn ihr uns das nicht anbietet, werden wir jetzt Teile unseres Kapitals abziehen und woanders dann in die Spot-ETFs stecken. Und von daher war das, glaube ich, eher eine notwendige Handlung von Vanguard, sich diesem zu öffnen. Und was auch interessant ist, ist, dass Vanguard ja auch großer Aktienanteilhaber von Unternehmen ist, die natürlich Bitcoin-Spot-ETFs oder auch Bitcoin selbst kaufen, was vor allem an den eigenen ETFs liegt, wo diese Unternehmen wiederum drin sind. Und so gesehen ist es dann sowieso schon so ein bisschen Doppelmoral, weil sie ja eh schon Unternehmen drin haben, die auch haufenweise Bitcoin kaufen.
Ja, man kann sich dem nicht entziehen. Ich habe jetzt auch gelesen, Inflows in den USA in Bitcoin ETFs, ETCs etc. 3,2 Milliarden US-Dollar. Ich hatte jetzt letztens noch mit einer Expertin im ETF-Bereich gesprochen, die sagte, die Bitcoin wäre jetzt das erste Mal unter den Top 10 Positionen aufgetreten, was die Inflows angeht. Also wirklich unheimlich große Summen. Also offenbar stehen wir da an einem sehr neuralgischen Punkt. Welche Treiber machst du denn aus, die das halt begünstigen? Wir haben es jetzt schon mal so ein bisschen gestriffen. Was sind für dich momentan so die aktuellen Treiber?
Ja, also aktuell vor allem das Vertrauensproblem in das bestehende System und das global. Also der US-Dollar ist nicht die einzige Währung, die Probleme hat, auch wenn es wahrscheinlich die gerade relevanteste ist durch die Größe, die der Dollar einfach hat. Aber ein Vertrauensproblem in die zentralen Institutionen ist das Thema Nummer eins. Ansonsten mit Sicherheit einfach auch die positive Regulierung, dass die Leute sagen, okay, Bitcoin ist jetzt nicht mehr dieses kriminelle Internetgeld und es hat jetzt viel Legitimität durch die ETFs, durch die Regulierung und so weiter bekommen. Ich traue mich da jetzt dran. Das sind somit die Haupttreiber, denke ich. Und dann natürlich auch, wir kommen in eine mehr und mehr globalisierte digitale Welt, in der Gold einfach als nicht digitales Gut, vielleicht auch viele Eigenschaften nicht hat, die Bitcoin hat und ein Teil der Leute, die auch Gold kaufen, vielleicht auch einen kleinen Portfolioanteil dann in Bitcoin stecken. Also ich denke, das ist einfach so ein bisschen diesen Dynamiken geschuldet und da muss man auch ganz klar sagen, das ist der Grund, warum es Bitcoin gibt. Es ist das Vertrauensproblem in die zentralen Systeme, die wir bisher hatten und der Übergang, der funktioniert immer besser, je weiter das Vertrauen fällt. Und von daher sind wir da eigentlich auf Kurs, was auch natürlich negative Folgen für uns bedeuten kann, weil wenn das Geldsystem, wie wir es kennen, oder die bestehenden Systeme an Vertrauen verlieren, hat das natürlich auch negative Effekte für uns auf gesellschaftlicher Ebene.
Interessanterweise hat jetzt die Deutsche Bank oder Analystin der Deutschen Bank vor kurzem eine Research-Note rausgegeben, wo sie, glaube ich, prognostizieren, dass 2028 auch die EZB Bitcoin auf die Bilanz nehmen könnte. Wäre das sozusagen jetzt der Ritterschlag dann durch den natürlichen Feind oder ist das eigentlich eher eine Utopie?
Halte ich nicht für eine Utopie. Ich würde sogar sagen, es wird irgendwann die Ambivalenz dieser Akteure sichtbar machen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine Christine Lagarde hat jetzt gestern erst noch wieder mal wiederholt, dass Bitcoin keinen inneren Wert hätte. Was sie damit begründet, dass da keiner hintersteht, der es schützt. Ja? Also beim Euro werden natürlich Kriege geführt oder auch, weiß nicht, wenn man seine Steuern in Euro nicht bezahlt, wird dir die Tür eingetreten. Wenn du den Euro nicht annimmst in deinem Geschäft, wird dir von der Polizei die Tür eingetreten. Also in letzter Form ist der Euro Zwangsgeld. Und das sieht sie quasi als Kern des inneren Wertes des Euros. So hat sie es im übertragenen Sinne gesagt. Also sie hat die Worte nicht gesagt, dass sie das mit Zwang durchsetzen, aber was soll das sonst bedeuten? Da steht jemand hinter. Ja? Also das ist nun mal deren Garant. Ich denke, dass so ambivalent, also das Verhalten ist deswegen ambivalent, weil ich mir vorstellen könnte, dass früher oder später auch eine Christine Lagarde und auch eine EZB natürlich Bitcoin kaufen. Warum? Weil sie zweifelsohne erkennen werden, dass Bitcoin die besten Eigenschaften hat und von den Leuten angenommen wird, was dazu führt, der Kurs steigt immer weiter. Und dann ziehst du dich Bitcoin, dann wirst du gemessen in Bitcoin immer ärmer. Das heißt, du kommst immer nicht drumherum. Und trotzdem werden sie es wahrscheinlich bekämpfen. Das heißt, sie werden es selber haben und zeitgleich selber bekämpfen, weil sie natürlich ihren Euro stärken wollen, aber auch nicht sich die Vorteile von Bitcoin entgehen lassen wollen. So, und ich glaube, dass das genau das Spiel ist, warum Bitcoiner auch Bitcoin so gern als trojanisches Pferd der Freiheit bezeichnen, weil früher oder später vielleicht deren eigene Beteiligung an Bitcoin so stark sein könnte, dass sie auch aufhören, den Kampf gegen Bitcoin zu führen und sagen, ich akzeptiere es, weil ich sitze jetzt auch mit an Bord, ich profitiere genauso, ich kann meine Strukturen irgendwie aufrechthalten oder verlagert aufrechthalten. Mir ist am Ende jetzt auch egal, dass der Euro als solcher untergeht, solange es mir als Person gut geht. Ja, und das ist ja das Spannende. Bitcoin ist für niemanden wirklich schlecht. Also es ist vielleicht für die Institution Zentralbank schlecht, aber für die einzelnen Personen innerhalb der Zentralbank ist Bitcoin genauso gut. Und so wird wahrscheinlich die Zentralbank selber erstmal irgendwann Bitcoin brauchen, um den Euro zu stützen. Aber wahrscheinlich auch die Akteure selbst innerhalb der Zentralbank irgendwann Bitcoin kaufen, um eine gewisse Form dieser Sicherheit zu haben. Und je mehr Leute da drin sind, verstehen, was Bitcoin macht und auch verstehen, dass es eh nicht bekämpft werden kann, desto offener wird man vielleicht auch dafür. Ne? Und das ist, denke ich, auch die Schlussfolgerung der Deutschen Bank so ein bisschen, zu sagen, ja, was sind denn wirklich die guten Gründe jetzt noch gegen Bitcoin?
Was ich da noch sehr interessant finde oder die Frage, die sich da natürlich anschließt, wie passt in dieses Bild dann der digitale Euro? Professor Dr. Bofing hat mal gesagt, ja, ist wie Wodka Zero, kann man sich halt im Prinzip sparen. Mit dem hast du dich ja auch schon bei uns im Magazin auf schriftlicher Ebene mal ein Pro und Contra geliefert. Wie siehst du den digitalen Euro in der Gemengelage?
Ja, also die EZB sieht da ihre große Chance, weil Trump jetzt den digitalen Dollar erstmal beendet hat sozusagen und mit dem Genius Act auf Stablecoins setzt. Und das ist ein sehr schlauer Schachzug, also für die Leute da draußen, die sich das nicht vorstellen können. Ein Stablecoin ist eigentlich ein digitaler Dollar, der ausgegeben wird, aber nicht von der Zentralbank, sondern von einem Unternehmen, was wiederum jetzt dank des Genius Act in den USA gezwungenerweise mit Staatsanleihen der Amerikaner oder direkt Dollar in Cash hinterlegt sein muss. Das heißt, du hast eine Umtauschgarantie. Was jetzt aber passiert ist, dass ja dieser Stablecoin auf, ich sag mal, dezentralen Infrastrukturen, zum Teil auch auf Bitcoin, auf Lightning, transportiert werden kann und versendet werden kann. Das heißt, wenn ich irgendwo auf der Welt mir eine Wallet installiere, dann kann ich ohne einen Personalausweis hochzuladen oder von irgendwem de facto Dollar erhalten. Eben in Form eines Stablecoins. Ja? Komplett unregistriert und so weiter. Und kann das überall als Cash, als Bargeld benutzen, digital. Und das ist natürlich super stark, weil darüber schafft es Trump, jetzt unabhängig von einer Landesentscheidung, einer Regierungsentscheidung, den Menschen den Dollar als Geld zu geben. Und damit kriegt er wieder Vertrauen für den Dollar rein. Also in allen Ländern, die jetzt an Hyperinflation leiden oder an Inflation leiden, die höher ist als die vom Dollar, die können einfach auf den Dollar wechseln, dank dieser Stablecoins. Und so exportiert Trump natürlich wieder seine Inflation in die ganze Welt. Das ist ein Riesenvorteil für ihn und vergrößert wieder die Nutzung des Dollars. Vielleicht nicht bei den Ländern, die sagen, nein, wir vertrauen dir nicht mehr, aber bei den Menschen, die dann sagen, ja, ich nutze immer noch lieber den Dollar als den Bolivar in Venezuela. So, und das führt natürlich dazu, dass die EZB jetzt feststellt, ja, Trump macht das ganze Spiel der Zentralbankwährung nicht, aber die hat ja einen Nutzen und die ist ja auch ganz toll. Und wenn die Amerikaner da jetzt nicht spielen, dann können wir dieses Feld zumindest für uns gewinnen. Ja, dann haben wir wenigstens in diesem Segment die Nase vorn. Und das hat Lagarde auch vor wenigen Wochen noch so gesagt, dass die große Chance sieht, den Dollar dahingehend vom Thron zu stoßen, was ich im übertragenen Sinne schon fast wie eine Kriegserklärung gegen die Amerikaner verstehe, wenn man halt versteht, dass Krieg meistens ausgeht vom Geldsystem ist. Aber da ist die große Hoffnung. Es ist aber leider so, dass tatsächlich eigentlich niemand einen Vorteil durch eine digitale Zentralbankwährung hat. Also unser Geld heute, Euro, ist schon digital. Wenn wir, also ne, ich handle, wenn ich jetzt im Supermarkt einkaufen gehe, mache ich das mit meiner Karte, mit dem Handy. Es ist ja alles schon eine digitale Ebene. Was gewinnen wir, diesen Prozess weiter zu zentralisieren? Also Trump hat ihn ja mehr oder weniger dezentralisiert. Was gewinnen wir aber, das zu zentralisieren? Die Eigenschaften werden nicht besser, die werden ja eher schlechter. Die einzige Fähigkeit, die man damit gewinnt, ist mehr Kontrolle über das Geld. Und ich würde behaupten, dass gerade die Kontrolle über das Geld am Ende auch den Vertrauensverlust ausmacht. Also meiner Meinung nach ist das Zulaufen auf einen digitalen Euro eigentlich so der Sargnagel für den Euro, und das erkennen sie noch gar nicht.
Wenn wir jetzt abschließend einmal so einen Blick in die Zukunft werfen, wo steht der Bitcoin? Hast du eine Prognose für uns? Van Eck sagt, der Herr Siegel, 2028, ich muss mal eben gucken, April 2028, 644.000 US-Dollar. Gehst du mit? Gibt's mehr?
Schon sportlich, ja. Also ich bin 100% überzeugter Bitcoiner, selbstverständlich, ja, und ich würde es mir auch wünschen. Aber ich sag mal so, die Historie lehrt uns, gerade bei Bitcoin, es kommt immer anders, als die meisten erwarten. Und trotzdem unterm Strich äußerst positiv. Also von daher, es ist schwer zu sagen. Insbesondere, ich sag mal, wenn wir jetzt so in 2-3 Jahren Zukunft rechnen, wir haben nun mal gerade einige Situationen, die sehr angespannt sind. Es ist nach wie vor der Ukraine-Russland-Konflikt, wo jetzt auch Trump so ein bisschen enttäuscht wurde. Er hat ja gesagt, hey, 24 Stunden, nachdem ich Präsident bin, ist der Krieg beendet. Es ist nicht so gekommen. So langsam wird er auch wütend auf Putin, man merkt das. Und das Thema ist noch nicht durch. Dann haben wir immer noch das Zolldebakel in den USA. Das ist nach wie vor präsent. Immer noch die hohe Staatsverschuldung. Also man merkt, es kriselt an allen Ecken und Stellen. Und gerade solche Effekte können alles Mögliche nach sich ziehen, was unvorhersehbar ist. Also dafür ist die Welt zu komplex. Ich bin aber auch eher äußerst positiv eingestellt. Und ich glaube auch, bis 2028 sehen wir nochmal ordentlich Kursentwicklung. Ich könnte aber keine genaue Zahl nennen. Wir bleiben mal bei Van Eck. Ist vielleicht schon eine schön optimistische Richtung.
Auf jeden Fall wäre, jetzt muss ich gerade noch einmal nachschauen, Hälfte Marktkapitalisierung von Gold.
Ja, also jetzt, okay. Stand jetzt, ich würd auch behaupten, dass Gold bis dahin auch nochmal zugelegt hat. Also ja, es wird zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann auch nicht mehr die Hälfte ausmachen, aber Stand jetzt wäre das das, und vorstellen könnte ich es mir. Ne? Also weil das politische Umfeld, aber vor allem auch das regulatorische Umfeld es zulässt. Und das Narrativ, dass Bitcoin eben wie Gold ist, nur besser, gerade immer stärker wird und immer mehr Menschen verstehen das. Und auch Menschen, die tatsächlich für die heutige Gesellschaft als Autoritätspersonen und teilweise auch Institutionen, die als Autoritätsinstitutionen dastehen, signalisieren das oder sagen das. Und von daher glaube ich, bis 2028 könnte das tatsächlich auch sich noch weiter manifestieren, und solche Kurse sind durchaus denkbar.
Ja, ich bin gespannt. Wir werden es weiter beobachten, und ich werde dich dann auf jeden Fall dann spätestens 2028 dann widersprechen, wenn wir dann hier auf den Bitcoin-Kurs von 644.000 US-Dollar dann anstoßen.
Sehr gut.
Vielen Dank, Roman, dass du da warst.
Gerne, war wieder eine spannende Folge.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig bei uns im Kommentarbereich. Bleibt dabei aber bitte fair und unterstützt euch mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF natürlich auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Sage dann tschüss, bis zur nächsten Woche. We'll be right back.